Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Wir sind in einer Predigtserie. Das heißt, die Predigtserie heißt "Denn ein Kind ist uns geboren". Ganz wunderbar. Und ich war gerade ganz berührt davon, einfach zu sehen, ja, wie Iris, Bernd und auch Rachel und Julius, ja, wie sie einfach die Dinge, die Gott ihnen aufs Herz gegeben haben, einfach getan haben. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel, dass wenn wir hören, dass Gott anklopft, dass wir dann den Schritt gehen. So, deswegen will ich dich auch heute Morgen einladen, wenn ihr merkt, auch während der Predigt, der Heilige Geist spricht irgendwas zu euch, ihr merkt, oh, das ist der Punkt, der vielleicht für mich heute Morgen ist, dann nimm den gerne mit und reagiere darauf. Wir hören häufig so viele Predigten. Wir hören ganz, ganz viele Predigten. Und ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, wenn wir darauf reagieren. So, also auf der einen Seite, ich bin von Beruf Lehrer, deswegen freue ich mich immer, wenn die Leute zuhören, wenn ich was erzähle. Genau, das ist natürlich gut. Aber ich lade euch heute ganz besonders ein, wenn ihr merkt, das ist das, wo Gott zu euch spricht, dass ihr dort dem danach geht. Und dann ist es für mich auch okay, wenn ihr den einen oder anderen Punkt vielleicht nicht mitschneidet. Genau. Super. Wir haben ein ganz, ganz tolles Thema. Wir haben auch gerade vorhin schon beim letzten Lied das ganz toll besungen. Dieses Lied, was wir gesungen haben, Wonderful Counselor, das ist genau diese Bibelstelle, die uns diesen Rahmen bildet für diese Serie. Und wir wollen uns heute die zweite Eigenschaft anschauen, starker Gott. Wir wollen mal einsteigen mit einem Bild. Das wäre das erste Bild gleich mal. Genau. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, so ein bisschen kann man es vielleicht erkennen. Der eine oder andere schaut ja mal abends Filme. Wir sind ja jetzt aktuell in der dunkleren Jahreszeit und dann macht man es sich vielleicht doch mal mehr gemütlich und nach, komm, wir gucken mal ein Filmchen an. Und da gibt es bei verschiedenen Filmen häufig ähnliche Dinge. Zum Beispiel dieses Bild zeigt uns eine Stadt. Also stellt euch mal diese Stadt vor. Hochhäuser, Lichtreklame, Straßen voller Lärm. Und über allem liegt so eine unsichtbare Schwere. Die Menschen haben so ein bisschen Angst, irgendwie ein Gegner, den man nicht richtig greifen kann, bedroht sie. Es gibt so ein bisschen Chaos, Unrecht, Hoffnung wird ein bisschen leiser. Die Polizei kommt an ihre Grenzen, die Wissenschaft weiß auch nicht weiter. Und alle Menschen flüstern, wir brauchen eigentlich so einen Helden. Ja? Also ihr könnt jetzt einsetzen, was ihr gerne guckt, Marvel oder weiß nicht, welche Filme ihr da guckt. Also es braucht eigentlich mal so einen Superheld, der hier mal hineinkommt und der mal Ordnung hineinbringt in das Chaos oder Licht in das Dunkel. Ja? Einer, der wirklich stärker ist als das alles. Und dann eines Abends erscheint er, ein Cape, eine Maske, hat nur so eine Gestalt, die im Dunkeln auftaucht und mit seinen übermenschlichen Muskeln oder mit seinen Laseraugen kann er da durch die Stadt fliegen und rettet die Schwachen von, was weiß ich, der Ungerechtigkeit, die ihn erfährt. Also, ihr wisst, wie die Filme alle heißen. Und ich denke, das ist interessant, dass wir häufig solche Geschichten lieben. Warum? Wir identifizieren uns vielleicht. Wir wollen auch ein Held sein, ja? Oder sie begeistern uns, weil dieser Held, der macht was Tolles. Der geht ins Risiko rein. Der rettet Leute, die Rettung brauchen, ja? Oder vielleicht interessiert uns auch, dass er am Ende auch zu Recht die Ehre bekommt, weil er halt ins Risiko reingegangen ist. Und jetzt stellt euch mal vor, dass diese Stadt unsere Welt ist und dass es genau diese Stadt ist, die in Dunkelheit ist, die Hoffnung braucht, die Rettung braucht, wo Chaos zu viel da ist, wo Hoffnung vielleicht verloren gegangen ist. Und jetzt kommen wir zum Titel der Predigt. Das ist genau der Gott, der hier hineingreift. Über den wollen wir heute sprechen. Der hat keine Cape, der hat keine Maske, der hat keinen Superfly irgendwie, dass er hier durch die Stadt fliegt mit seinem roten, Mantel oder so, ja, wie Superman oder so. Ja, der hat auch keine Laseraugen oder übermenschlichen Muskeln. Der kommt ein bisschen anders, als wir vielleicht denken, aber er ist der ultimative, starke Gott, der viel mehr als ein Superheld Rettung bringt und Hoffnung bringt und Chaos in Frieden verwandelt. Da, wo Angst da ist, kommt Hoffnung rein, kommt Friede rein, da werden gebrochene Herzen heil. Wer ist dieser Held? Woher kommt diese unzerstörbare Stärke. Darüber wollen wir heute sprechen. Und die Basis, der Basisvers, den wir dafür haben, der kommt aus Jesaja 9. Also wenn ihr eure Bibel mithabt, dann schlagt sie gerne auf bei Jesaja 9. Wer keine Bibel mithabt, der kann auch klicken zu Jesaja 9. Genau. Wie auch immer, digital oder analog. Jesaja 9, Vers 5, dort wird prophetisch, also Jesaja ist ein Prophet, das heißt, er spricht von Dingen, die zukünftig passieren werden. Und er kündigt diesen Retter an, diesen Messias, also ein Retter, der, ja, am Ende vom Lied ist es nichts anderes als die Beschreibung Gottes. Denn diese Beschreibung von diesem Retter, von diesem wirklich mehr als einem Superheld, die kann nur einer wirklich erfüllen und das ist Gott höchst selbst. Man könnte auch sagen, es ist wie Gottes Spitzname. Also vielleicht habt ihr auch verschiedene Spitznamen, ihr nennt vielleicht eure Kinder, die haben irgendwie 3, 4 Namen. Wenn ihr überlegt an eure Kindheit, wie hieß ich da, wie haben mich meine Kollegen genannt oder welche Namen mochte ich, welche vielleicht mochte ich auch nicht. Die Frage wäre, was ist denn Gottes Name? Wie stellt er sich uns vor? Und da haben wir auch hier 4 Varianten und wir wollen heute einen davon anschauen. Letzte Woche sind wir schon eingestiegen, da ging es um den wunderbaren Ratgeber, der Ratgeber, der Wunder bringt und der... Das hat uns schon gezeigt, aus welcher Situation wir hier kommen. Und bevor wir jetzt diese Bibelstelle lesen, möchte ich euch kurz noch einen Einblick geben, in welchem Zusammenhang steht die. Also es ist immer wichtig, wenn wir in der Bibel irgendwelche Verse lesen, aus dem Zusammenhang gerissen, ergeben die manchmal was völlig anderes, als wenn man den Zusammenhang weiß. Und der Zusammenhang ist hier, dass Jesaja ja auch ein Mann seiner Zeit ist. Jesaja lebt im Reich Juda. Also es gab 2 Reiche, hier seht ihr das auf der Karte. Entschuldigung, Geografielehrer, es gibt immer eine Karte. Genau, und ihr seht oben Israel und im Süden, jetzt habe ich oben gesagt, ihr wisst alle, was darf man nicht sagen? Oben darf man nicht sagen. Also im Norden sehen wir das Reich Israel und im Süden seht ihr das Reich Juda. Und in diesem Reich hat der Jesaja gelebt. Und der Jesaja hatte einen König, der hieß Ahas. Und dieser König Ahas, das haben wir letzte Woche schon gehört, der hat sich als Regent, als Herrscher disqualifiziert. Warum? Er hatte im Unterschied zu dem Eigentlichen, wie er berufen war, nämlich als Nachfolger von David, die Dinge Gottes zu tun, hatte er gesagt, na, das mit Gott, das brauche ich nicht. Er hat also sozusagen das Vertrauen in Gott abgelehnt. Er hat tatsächlich selbst gesagt, ich will Gott nicht, auch wenn er mir Befreiung zusichert. Das heißt, Jesaja ist in seinem Land und er hat einen König, der eigentlich ein miserabler König ist. Wieder bei dem Bild am Anfang, eigentlich ein miserabler Held. Er tut genau nicht, was das Volk braucht und lehnt Gott ab. Er rebelliert sogar gegen Gott. Und im Kontrast zu diesem Geschehen, also zu diesem König, der eben nicht die Dinge Gottes will, wird jetzt Jesaja sagen, es wird ein Retter kommen, der ist ultimativ anders. Der entspringt aus dieser Linie Davids. Der ist wie ein davidischer König, kann man sagen. Ja? Und der hat ganz andere Qualitäten. Und wir wissen am Ende, es ist Christus, der diese Qualitäten wirklich nur hat. Ist der Einzige, der alle diese Dinge, die wir lesen werden, erfüllen kann. Genau. Und da können wir jetzt schon direkt die Bibelstelle lesen. Und zwar lesen wir das, unser Vers 5, da steckt das starke Gott drin, aber wir lesen mal das ganze Kapitel, wo es losgeht. Und das geht los ab Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Jetzt muss ich leider schon einen Witz einbauen. Wenn ich früh in die Klassenzimmer reingehe, ist es immer dunkel, weil gerade 9., 8., 10., die wollen immer nicht im Hellen früh, weil schlafen immer noch früh. Und dann mache ich immer das Licht an und sage, liebe Leute, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht. Und ich mache das immer. Und dann habe ich diese Predigt vorbereitet und dachte, oh je, hier steht's drin. Okay, also Zusammenhang out of context, aber gut. Die wissen doch nichts von ihrem Glück. Also, das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Es wird hell. Über den Bewohnern des Landes, der Todesschatten, ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Und warum ist da so eine große Freude? Warum ist hier auf einmal Licht da? Warum? Denn Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm, auf dem Volk, lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Für die Nerds, das bezieht sich auf Gideon, Midian. Denn, warum? Warum passiert das? Warum wird hier auf einmal so viel befreit? Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, sind wir schon wieder bei irgendeinem Film, und jeder Mantel, der durch Blut geschleift wird, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Also hier wird irgendwelches Kriegsmaterial verbrannt, zerstört. Es gibt einen großen Sieg, der hier in einem militärischen Bild dargestellt wird. Warum? Wieder warum? Was ist die Ursache dafür? Jetzt wieder, denn, und jetzt kommt unser Vers, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen, man ruft ihm zu. Da steht im Hebräischen sozusagen, man intronisiert. Wer wird hier intronisiert? Man nennt seinen Namen und jetzt kommt's, da, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Das ist wieder der Bezug auf David, was Ahas nicht ist. Und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Und dann kommt nochmal so ein Ausrufezeichen, so ein, es wird passieren. Und da steht, der Eifer des Herrn der Herrscher wird es tun. Also Gott ist leidenschaftlich dahinter, dass es auch passiert. Und wir haben das Glück, wir können schon zurückschauen und sehen schon, dass Jesus gekommen ist als das Kind, dass Jesus gekommen ist als der Sohn, der aus royaler Nachkommenschaft war und der diese Dinge erfüllt hat. Ja? Finde ich super, super krass, wie das alles so zusammenhört. Und das schreibt Jesaja 733 etwa, 700 so in diesen Jahren, also wesentlich vorher. Ja, 700 und noch was Jahre davor. Das ist wirklich Prophetie. Und wir wollen uns heute anschauen, was heißt starker Gott? Was heißt das für uns? Warum ist Gott mehr oder Jesus mehr als ein Superheld? Und da werden wir uns natürlich anschauen, was steht denn da eigentlich da? Was steht im Hebräischen bei starker Gott? Was sind diese Worte? Und ich sage euch, hat mir sehr viel Freude gemacht, das anzuschauen. Und ich hoffe, ich kann euch auch begeistern. Denn im Hebräischen steht dort El Gibor. Gibor mit Doppel-B. El Gibor. Und vielleicht sind die einen oder anderen schon mal ein bisschen in der Predigt gewesen und können schon entschlüsseln, was El heißt. El. Wir haben auch vorhin das Lied gesungen, Immanuel. Ja, El ist immer diese Endung für Gott. Also wenn du zum Beispiel einen Sohn hast, der Nathanael heißt, ist das was ganz Tolles, denn das heißt, Nathan ist sozusagen das Geschenk und El Gott. Also das Geschenk Gottes. Oder Jonathan ist tatsächlich genauso. Ja, da ist halt Jahwe und Nathan und das Geschenk Gottes. So, ne? Oder Gott hat gegeben, wie man das dann auslegt. Also El heißt immer Gott. Und Gibor heißt mächtig, stark, tapfer, mutig. Ja, von einer besonderen Qualität. Und zusammengeschrieben finden wir das aber auch nochmal. Und das, jetzt sind wir hier schon hereingesprungen, oh je. Jetzt war ich zu schnell. Ich brauche nochmal den Jesaja 10, 21. Auf der Folie. Genau, das ist ein bisschen davor, glaube ich. Genau, hier steht nämlich auch nochmal das genauso beschrieben. Ein Überrest wird sich bekehren, der Überrest Jakobs zu dem starken Gott. Und da steht auch El Gibor. Und das heißt übersetzt, der Gott, der mächtig ist. Ja. Und das unterstreicht ganz besonders die Göttlichkeit des Messias. Denn El ist nicht einfach nur irgendwas, sondern El ist Gott. Das ist eine andere Qualität. Das ist kein König von dieser Welt. Genau. Und wir wollen uns noch ein bisschen genauer anschauen, was heißt jetzt El. Da waren wir jetzt schon ein bisschen in die Folie reingerutscht. Da kannst du jetzt weitermachen. Und zwar El heißt hier Gott. Und wichtig ist zu merken, das ist Singular. Also es ist nicht Plural, es gibt ja auch manchmal das Wort Elohim. Ja, Him, immer ihm, kann man sich merken, im Hebräischen ist immer Plural. So, das hört man manchmal raus. Und das heißt einfach nur Gott. Und die Besonderheit, das hat Dirk in der Vorbereitung schön rausgearbeitet, ist, dass El manchmal auch nur heißen kann groß. Jetzt wäre ja die Frage, steht hier jetzt wirklich Gott der Mächtige oder steht hier einfach nur ein großer Mächtiger, also ein großer Held. Und man kann tatsächlich im Hebräischen ganz genau nachweisen, dass in diesem Zusammenhang, wenn das so steht, El Gibor, ist es immer Gott. Es kann also nicht nur ein großer Held sein, sondern es ist Gott, der mächtig ist. Und das sehen wir auch noch in zwei anderen Versen, 5. Mose 10, Vers 17. Da steht, denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren. Und jetzt kommt's, der Große, der Mächtige und der furchtgebietende Gott. Also mit diesem der, das steht tatsächlich im Hebräischen noch mit drin. Ja? Der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt. Also El ist hier eindeutig ein Substantiv. Für alle, die Deutsch nicht gehasst haben, sozusagen, ist es eindeutig Gott. Also, check, wir wissen, El heißt Gott. Jetzt schauen wir uns das Wort Gibor an. Gibor, haben wir schon gelernt, heißt stark, mächtig, tapfer, jemand, der mutig ist. Und das kommt tatsächlich, ist abgeleitet von einem Verb, das heißt Gabar. Und das heißt sich durchsetzen, Stärke besitzen oder auch gewaltig sein. Also ich hoffe, euch geht es jetzt nicht nur so, dass wir jetzt mit einem Held zu tun haben, sondern vielleicht auch so ein kleiner Schauer, der über den Rücken geht. Weil wenn jemand gewaltig ist und sich durchsetzt, dann ist es auch nicht nur einfach, hey, der ist richtig nur straff und cool und stark und so, sondern der ist auch furchtgebietend. Ja? Und was interessant ist, ist natürlich, wie wird Gibor noch in der Bibel verwendet? Und ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber es gibt einige Bezüge. Zum Beispiel im Genesis 10, da gibt es einen Jäger, der in einem Geschlechtsregister vorkommt und der steht, der war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Ja, da steht das Wort Gibor. Oder auch in Daniel, da gibt es einen mächtigen König, der aufsteht und mit großer Macht herrscht. Es bezieht sich auf einen Leiter, der ist auch Gibor, ein Mächtiger, ein Mutiger. Und ein Bild, was ganz besonders wir uns merken können, ist die Helden Davids. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. 2. Samuel 23, genau. 8 bis 38, da gibt es, wird beschrieben, eine Gruppe, die mit David gekämpft hat. Und da steht, es waren die Giborim, also Gibor, wieder mächtig, und dann viele, ja, also eine Gruppe, mehrere Mächtige, mehrere Helden. Ja, und so wird es auch in der Bibel übersetzt. Das war quasi die Elitegruppe, die um David herumgekämpft hat. Es waren 3, dann waren es noch 30 und dann noch ein paar dazu. Und die haben ihn in seiner Regierungszeit unterstützt. Die waren besonders loyal. Und ja, KI macht es möglich. Ist ein bisschen, ich finde es fast ein bisschen ein wildes Bild. Weiß jetzt nicht, ob die Rüstung so zeitgemäß war. Aber ich hoffe, der Eindruck ist für euch klar. Das sind jetzt keine schwachen Lappen. Ja? Die haben schon ein bisschen Muckis, da ist schon ein bisschen Power dahinter. Ja? Denen möchte man vielleicht auch nicht im Dunkeln alleine begegnen. Sage ich jetzt mal so. Ja, geht's mir so. Genau. Also, wir merken uns, stark, mächtig und es ist Gott. Und ich habe schon erzählt, wenn wir also starker Gott hier im Hebräischen stehen haben, heißt es eigentlich gar nicht starker Gott, sondern das heißt Gott, El, und dann Gibor. Also Gott, der mächtig ist. Ihr kennt vielleicht in manchen Lobpreisliedern auch oder in manchen Psalmen steht Gott, der Allmächtige. Ja? Ja? Also so ähnlich könnt ihr euch das vorstellen. Es ist wie das Hauptsubstantiv, Gott, und dann, wie wird das beschrieben? Der, der mächtig ist. Und damit wir uns das nochmal merken können, und weil ich auch mit dem Bild eingestiegen bin, vergleichen wir mal die Superhelden mit diesem El Gibor. Ich habe es versucht, klein zu machen. Vielleicht könnt ihr das auch noch kleiner machen, das Bild. Ja? Also El Gibor ist wesentlich mächtiger, wesentlich größer, wesentlich stärker als jeglicher anderer Superheld, den wir hier so kennen auf der Welt. Den wir so sehen oder in Filmen kennen. Und jetzt wäre die Frage, warum steht jetzt hier in diesem Text auf einmal starker Gott? Was heißt denn das jetzt? Wir wissen, was es heißt, aber warum jetzt an dieser Stelle im Text? Warum in dieser Aufzählung von diesen 4 Dingen? Und das ist ganz cool, weil wenn man in diesen Jesaja-Abschnitt nochmal genauer liest, dann geht es hier eigentlich darum, dass vorgestellt wird, wer der Immanuel ist, der kommen wird. Und das ist Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Und das haben wir vorhin so schön gesungen. Immanuel, Gott ist mit uns. Und dann wird sozusagen 2 Kapitel später beschrieben, wie ist denn dieser Gott mit uns? Wie ist denn dieser Gott, der zu uns gekommen ist? Ich habe auch vorhin empfunden, dass es eine ganz große Tiefe hat für uns heute Morgen, zu überlegen, dieser Gott ist zu uns gekommen. Der ist nicht einfach nur groß und stark und mächtig, der ist nicht einfach nur so dieser Held oder noch mehr als ein Held, sondern dieser starke Gott, der ist zu uns gekommen. Und ich denke, das kann uns sehr, sehr unser Bild oder uns ja einfach Jesus zeigen, wie er ist. Und der Zusammenhang ist hier nicht ganz unwichtig. Wir haben vorhin ja diese gesamte Stelle gelesen und da ging es ja um so verschiedene Begriffe. Vers 3 und Vers 4. Kannst du den nochmal machen? Danke, genau. Denn hier in dem Zusammenhang steht, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wird, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Hier wird dargestellt, dass es eine Befreiung gibt. Und das Volk Gottes damals hat es bitter nötig gehabt. Die hatten einen König, der hat überhaupt nicht das getan, was Gott wollte. Und die haben sozusagen auch diese Hoffnung gebraucht, oder Jesaja spricht diese Hoffnung aus, dass dieser König, der von anderer Qualität ist, der wird kommen. Und es ist nie unwichtig, gerade auch im Hebräischen, dass man nicht einfach nur sagt, okay, wie ist diese Person, sondern wie die Person ist, drückt sich aus in dem, was sie tut. Zum Beispiel, wenn ihr im Mose, steht ja Mose am Dornbusch, und sagt Gott zu ihm, ich bin, der ich bin. Und wenn man dann weiterliest, was passiert? Dieses ich bin, der ich bin, drückt sich aus, indem Plagen kommen, indem das Volk Gottes befreit wird aus der Sklaverei, indem es durch das Meer durchgezogen wird und in das neue Land hineinkommt. Und das Wesen Gottes wird mit seinem Tun bestätigt. Und genau das finden wir hier auch. Das Wesen Gottes, dass er ein starker, mächtiger Gott ist, drückt sich aus, indem das Joch zerbrochen wird, der Stab auf seiner Schulter. Das sind auch alles Symbole, die genau hier auch sich beziehen auf diese Befreiung von Ägypten. Ja, das sind so diese Symbole, das kennen die Juden. Die wissen, okay, ein Joch, das hatten wir damals in Ägypten. Oder diese Last, diese Unterdrückung, das gab es damals in Ägypten. Genau das war das, ne? Das Zweite, was wir gesehen haben im Vers 4, da werden so Mäntel verbrannt und so verschiedene Dinge. Und das ist auch das sozusagen symbolisch, alles, was dem Feind gehörte, was das Material war, womit wir besiegt wurden, wird verbrannt. Und das zeigt auch nochmal, es gibt einen vollständigen Sieg über die Feinde. Also die werden nicht einfach nur verjagt, sondern die haben alles auch genommen, was dem Feind gehörte, und es wird sozusagen verbrannt. Und wichtig ist immer, im Alten Testament gibt es viele Dinge, die sind sehr blutrünstig oder so. Aber aus neutestamentlicher Sicht sind sie für uns symbolisch zu verstehen. Ja, sie haben quasi eine geistliche Bedeutung. Und das können wir so auch beziehen hier darauf. Ja? Der Gott, der Mächtige, ist der, der einen Sieg ermöglicht, der nicht nur stark und groß ist, sondern der auch noch alle Dinge des Feindes vollständig zerstört. Und das weist ultimativ wieder auf ihn zurück, weil nur er ist der, der das tun kann. Niemand anders. Dieser Immanuel. Ja? Und als drittes Detail, und das fand ich super spannend, und ich glaube, da ist heute Morgen auch einiges drin, ist dieses Detail, dass da steht, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Etwas schultern. Kennen wir vielleicht auch sprachlich? Schulter ist irgendwie, da liegt was drauf. Und symbolisch heißt Schulter auch sozusagen, dass man Macht ausübt, ja, oder Herrschaft ausübt. Jesaja 22 habe ich auch eine Bibelstelle noch mitgebracht, da steht das mit drin. Genau, das müsste danach kommen. Genau. Ja, genau. Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen. Ja, sodass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann, und wenn er zuschließt, niemand öffnen kann. Also das Hauptpunkt hier in der Stelle geht, es geht auf seine Schulter. Also es ist ein Symbol darauf, dass die Macht, die Autorität auf ihn gelegt wird. Und ich finde es ganz interessant, dass eigentlich diese ganze Stelle, auch dieser starke Gott, das betont zuallererst, dass er Herrscher ist. Und auch die ersten Christen, haben, ja, wie haben sie Jesus genannt? Sie haben gesagt, Kyrios, ja, Jesus ist Herr, war der Schlachtruf der Christen. Ne? Sie haben nicht zuerst gerufen, Jesus ist Retter. Sie haben nicht zuerst gerufen, Jesus ist Heiler. Sie haben nicht zuerst gerufen, Jesus, ja, sozusagen, was auch immer jetzt, ist Versorger zum Beispiel, sondern sie haben zuerst gerufen, Jesus ist Herr. Und das war auch der Ausruf ihres Bekenntnisses. Und ich merke immer wieder, dass auch viele Segnungen, die wir haben als Christen, ultimativ davon abhängen, dass Jesus der Herr ist. Dass er die Macht sozusagen, dass er die Leitung unseres Lebens auf seiner Schulter sozusagen liegt. Und das steht auch in Matthäus. Ihr kennt das alle, diese berühmte Stelle: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und dann, wie kommt diese Erquickung? Wie kommt dieses Freiwerden von Lasten? Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja? Also, dass wir sozusagen die Lasten, dass wir sie auf ihn geben, dass er sozusagen, dass er der Herr ist, das ermöglicht dann auch, dass wir sozusagen befreit werden, dass wir diesen Sieg oder diese Wiederherstellung auch davon teilhaben. Und ja, das, denke ich, ist für uns heute auch bedeutsam, dass wir das als Einladung von Gott sehen, dass er sich wünscht, dass er auch wirklich der Herr in unserem Leben sein darf. Ja? Ich weiß, ich bin ja auch ein normaler Mensch und ich habe da auch manchmal so Lebensbereiche, wo das vielleicht ja noch nicht vollständig ist, aber ich merke immer wieder, dass Jesus uns einlädt, ja, zu sagen, ja, komm dort auch weiter, gib mir diese Sache, denn ich möchte Herr in deinem Leben sein. Ja? Und das wird dann ganz viel Mögliche, auch ganz viel Segen bringen und Durchbruch und so weiter. Genau. Die Frage, die jetzt ist, ist, okay, wir haben gelernt, El Gibor heißt, er ist Gott der Mächtige. Wir haben auch gesehen, es hat einen Zusammenhang in diesem Text, der nochmal sehr deutlich macht, wer dieser mächtige Gott ist. Und jetzt ist die Frage, was heißt das für uns heute? Was heißt das für mich heute? Und wir wissen ja, dass dieser starke Gott, wer das erfüllt hat, ist Jesus. Er ist der Einzige, der das erfüllen kann. Und er ist in dem Sinne auch Gott gleich. Ja? Also Jesus ist der einzig allmächtige Gott, der den Sieg bringen kann. Und ich fand das so cool, weil wir haben vorhin auch so ein Lied gesungen und da war dann auch diese Stelle, dass es weiterging in der Bridge, glaube ich. Denn du hast den Tod überwunden. Ja? Denn du hast sozusagen am Kreuz die Sünde besiegt. Und das ist der ultimative Beweis, dass Jesus wirklich komplett allmächtig ist. Ja? Und das steht auch in Johannes 5, Vers 19 bis 23. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn, also Jesus, kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser, also der Vater, tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Also hier wird uns Jesus sehr deutlich dargestellt als Gott gleich. Da gibt es qualitativ keinen Unterschied. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und er wird ihm noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Also die Basis auch dieser Beziehung ist krasse Liebe. Ist auch super spannend. Und jetzt Vers 21 ist das Entscheidende. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Worauf ich hinaus will, ist in der Stelle ist, Jesus ist der, der Gott gleich ist. Und das sehen wir daran, dass er den Tod überwunden hat. Und das ist für uns eine gute Botschaft heute Morgen. Er ist der, der den Tod überwunden hat. Er ist der, der stark und mächtig ist. Er ist der, der die Krankheit überwunden hat, der auch alle innere Heilung ermöglicht. Er ist der, der uns befreit und heilt. Und er kann, hier steht sogar, Tote lebendig machen. Und vielleicht fühlst du dich heute vielleicht ja nicht körperlich tot, aber irgendwie innerlich tot. So will dir Gott, denke ich, auch heute Morgen zurufen, ich bin das Leben für dich. Ja, Jesus sagt, ich bin das Leben und die, also ich bin der Weg, also die, wie war das nochmal? Die Auferstehung und das Leben, das meinte ich. Genau, ja, er ist das Leben. In ihm finden wir wirklich Leben. In Titus 2, Vers 13 steht es auch nochmal, so wunderbar verbunden, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten, die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Also ist so cool, hier wurde das direkt zusammengebaut. Der große Gott und der Retter Jesus Christus. Das geht zusammen. Und auch die Erscheinung seiner Herrlichkeit, das immer direkt bei Weihnachten. Er ist Gott und er ist Retter. Ich habe noch ein Bild mitgebracht, und zwar genau das hier. Also eigentlich müssen wir hier nicht nur El Gibor einsetzen, der viel größer, ultimativ größer ist als Superhelden, sondern das leere Grab ist der ultimative Beweis, dass wir einen starken Gott haben, der alles überwindet, nämlich sogar die Kraft des Todes. Was heißt das für uns praktisch? Ich denke, das heißt, dass wir damit rechnen können, dass Gott alles tun kann, dass ihm nichts unmöglich ist. Und an dieser Stelle möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich war 2012 auf einem Missionseinsatz von der Jüngerschaftsschule und wir hatten, es gab die Möglichkeit, dass wir für Kranke beten. Und es kam ein Heilungsevangelist, der einfach aus Österreich, glaube ich, und wir waren damals in Bayern in der Gemeinde. Und dann hat er gesagt, ja, wir werden dann das Evangelium erzählen und für Leute sozusagen, dass sie die Möglichkeit geben, dass sie zu Jesus kommen. Und danach werden wir für Kranke beten. Und wir als Jüngerschaftsschüler sollten halt dann für die Leute beten. Und ich weiß noch, dass in dem Moment, ja, dann lief das alles so durch. Ich war so, mal sehen, was wir da kriegen, sozusagen, ja, wofür wir beten sollen, sozusagen von Krankheiten her. Also, ja, ich war einfach gespannt. Und dann war es eben so, dass eben der Prediger hatte die, oder der Evangelist hatte sozusagen die Predigt gegeben, die Leute hatten sozusagen ihr Leben Jesus gegeben und dann waren wir an der Reihe, sollten nach vorne kommen und für Kranke beten. Und dann kam die Frau oder der Mann, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, die wirklich im Rollstuhl saß und sie kam zu uns. Und mein Glaube, ich bin ehrlich, ja, der war, also ich soll jetzt für die Frau beten und das werden alle sehen, ob die jetzt aus dem Rollstuhl aufsteht. Und das war auch, also ich finde das auch aus einer Hirtenperspektive immer wichtig, dass man das so gut kommuniziert und ja, das eben die falsche Erwartung. Und ihr könnt euch das alles vorstellen. Genau. Und jedenfalls war es dann so, ich mit meinem kleinen Glauben, ich war so, okay, Gott, du musst jetzt, also geht nicht anders. Und dann fangen wir an zu beten und ich war so, okay, alles, was passiert, ist gut. Aber was mich am meisten schockiert hat, ist, die Frau ist komplett geheilt worden. Die rannte wirklich durch die Gegend. Es war irre, es war wirklich irre. Und also mein Glaube war ja vorher klein und so, aber mich hat am meisten schockiert, dass Gott wirklich der Gott ist, der eingreift. Das hat mich am meisten schockiert. Ich war schon wieder bei, ja, wie können wir das dann regeln und dass dann hinterher und das nicht jetzt irgendwie falsche Erwartungen und die richtige Theologie und, nee, man denkt immer schon so viel. Aber Gott hat einfach eingegriffen. Er hat einfach souverän die Frau geheilt. Und es war einfach zur Ehre Gottes. Und ich war danach so in diesem, ah, Gott ist groß und wow, krass. Und dann so, das kann eigentlich gar nicht gehen, also es geht eigentlich gar nicht, es ist völlig unmöglich. Also, was ist denn eigentlich hier los? Also hast du wirklich gebetet, lag es an dir? Und ne, die ganzen Gedanken, die man so hat. Aber am Ende steht, Gott ist groß. Er kann Dinge tun. Lasst uns auch heute Morgen nach Hause gehen und das mitnehmen, dass er eingreifen kann, dass er mächtig ist. Denn er ist kein kleiner Gott, sondern er ist ein Gott, der den Tod überwunden hat. Amen, oder? Amen. So. Und genauso möchte ich euch auch erzählen, ich habe in meiner eigenen Verwandtschaft, meiner engeren Familie auch eine Person, die jetzt schon seit dem Sommer eine Krebsdiagnose hat, die eigentlich, ja, wo es keine richtige Hilfe gibt. Ja, und wir haben schon so viel gebetet. Und die Person ist noch nicht geheilt worden. Ja, und ich denke, wir leben einfach in diesem Spannung, dass wir einfach in einer gefallenen Welt leben, ja? Also es liegt jetzt nicht daran, dass Gott nicht heilen wollte, das würde ich niemals sagen. Aber ich denke, wir müssen einfach anerkennen, dass wir hier eben noch nicht hundertprozentig den Himmel haben. Dass manchmal, also der Himmel ist offen, Gott hat alles getan, aber manchmal ist einfach sozusagen die Realität so, wie sie ist. Und wir dürfen trotzdem glauben und trotzdem beten, das möchte ich euch einfach ermutigen, und wir beten auch weiter als von mir, dass die Person völlig heil wird. Weil Gott kann es tun. Und auch heute Morgen, das ist vielleicht auch eine Überleitung, wenn du heute Morgen mit einer körperlichen Sache gekommen bist, dann komm auch zum Heilungsteam. Denn wir glauben, dass Jesus heilen kann. Denn er ist der, der den Tod überwunden hat. Es ist alles getan. Es braucht nichts mehr. Ja? Und es liegt doch nicht an uns, sondern Gott heilt. Ja? Das ist immer ganz wichtig. Genau. Also Nummer eins, was heißt das für uns? Er ist der einzig allmächtige Gott, der den Sieg bringen kann. Nummer zwei, wie kommt dieser König? Er kommt anders, als wir denken. Er kommt als kleines Kind. Ja, also wenn wir diese krasse Rede jetzt aus dem Jesaja uns merken und als Juden, die denken ja dann, also der ist stark und also der ist El Gibor, ja, wunderbarer Ratgeber, El Gibor. Also wenn der Messias kommt, dann ist aber Pauken und Trompeten und dann sind die Römer mal weg und so weiter. Ne? Ihr kennt das, die Juden hatten eine Erwartung von einem Messias, der wirklich mächtig kommt, der auch einfach mal aufräumt, ja, diese römische Besatzung. Das war ihre Erwartung. Deswegen haben die auch das nicht verstanden, denke ich mir, dass Jesus irgendwie als Kind kommt. Und ich denke, das ist für uns auch wichtig. Ja? Der mächtige Gott, der allmächtige Gott, kommt auch in unserem Leben vielleicht manchmal anders, als wir denken. Ja? Er ist anders sichtbar, anders zu erkennen. Ja? Jesus ist als Kind geboren. Und trotzdem sagt die Bibel, in ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Die hat auch nicht zugenommen. Also Jesus war als kleines Baby voll Gott. Da gab es keinen Abstrich. Ich merke auch, dass ich da an meine Grenzen komme, meine Vorstellung, aber das ist einfach das, was die Bibel sagt. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Ja, und ich denke, was das auch heißt, ist, viele Religionen, die wollen sozusagen Gott nahen. Da musst du was bringen, da musst du Opfer bringen, da musst du hier ein Räucherstäbchen, da, hier, da, da, da. Und bei Gott ist es anders. Wir als Christen können glauben, Gott ist zu uns gekommen, die wir verloren waren, die wir ihn abgelehnt haben, mit unserem ganzen Wesen, mit unserem ganzen Sein, mit allem, was wir tun. Und Jesus ist zu uns gekommen als Kind, hat sich erniedrigt, sagt der Philipperbrief, und er erniedrigte sich bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Er war so gehorsam. Ja? Und das ist so stark. Ja? Wenn wir manchmal dieses Bild haben, auch bei Weihnachten, ja, das ist dieses kleine Baby, was da so ganz kitschig in der Krippe liegt und da geschaukelt wird. Nee, das war Gott höchstpersönlich, der als mächtiger Gott gekommen ist, weil wir einen Retter brauchen. Ja, das war das Bild vom Anfang. Diese Stadt, ja, weil wir Hoffnung nötig haben. Und er bringt diese Hoffnung. Die Bibel sagt sogar, Jesus wurde versucht wie wir, aber ohne Sünde. Die Bibel sagt auch, er lernte sogar Gehorsam. Also das finde ich ultimativ. Also Hebräer, bin ich gerade voll drin. Das ist für mich fast ein Geheimnis. Ja, dieser hohe Priester, der so ultimativ anders ist, aber so voll auch für uns menschlich geworden ist. Ja, er ist Immanuel, er ist mit uns, voll Mensch. Und warum ist er gekommen? Am Ende eigentlich nur für diesen einen Punkt, um die Trennung zwischen uns und Gott aufzuheben. Weil wir es eben nicht konnten. Weil wir eben ja einen Retter brauchen. Er ist nicht gekommen, auch heute Morgen nicht, um zu richten. Ja, er kommt auch heute Morgen nicht, wenn du merkst, da ist was zwischen mir und Gott. Er kommt nicht, um zu richten. Er kommt, um zu retten. Und seine Güte, sagt die Bibel, ist es, die dich zur Umkehr führt. Die dich dazu bringt, ihm zu vertrauen. Und da bin ich gleich beim dritten Punkt und beim letzten. Diese Befreiung beginnt, indem wir uns unter seine Schulter beugen. Das hatte ich vorhin schon angedeutet. Und das, denke ich, ist eine wichtige Aussage für uns heute Morgen. Er kam zu uns, die wir in der Finsternis waren, um uns zu retten. Und diese Rettung beginnt, wenn wir ihn als König anerkennen. Wenn wir ihn anerkennen als Herrn. Und dann kommen die ganzen Dinge danach. Aber das ist der ultimative Unterschied. Und eine Sache, die mich sehr auch beeindruckt hat bei der Vorbereitung, war, dass diese Stelle, ich hatte euch das erzählt mit dem Lichtschalter, ja, das Volk, das im Finstern wandelt, das kennt man so, das ist einfach so, ja, man kennt das so aus der Weihnachtsrede, ja, das Volk ist im Finstern wandelt. Und dann habe ich überlegt, der Dirk hat das schön vorbereitet, ja, welches Volk war denn das eigentlich, was im Finstern gewandelt hat? Worauf bezieht sich das? Und das ist super spannend, da gibt es jetzt wieder eine Karte. Wir waren vorhin bei der linken Karte, also sozusagen, wir sind jetzt im Reich Israel, ja, also im nördlicheren, in dem rot dargestellt. Und wenn wir dort ein bisschen reinzoomen, dann gibt es quasi zwei Stämme, ja, Zebulon und Naphtali, ist leider eine englische Karte, die dort quasi ihr Wohngebiet hatten. Die gehörten zum Israel. Und diese zwei Stammesgebiete wurden zuerst von den Assyrern übernommen. Also das, was Jesaja live erlebt hat, die haben diese zwei Stämme eingenommen. Und dann war dieses Galiläa, dieses Gebiet, sozusagen das Gebiet der Heiden, weil es gehörte nicht mehr dazu. Es war schon übernommen worden. Und was super spannend ist, genau in dieses Gebiet wird wer geboren? Jesus persönlich, Nazareth. Ne? Er läuft in Kapernaum rum, das ist ein Gebiet von Naphtali. Und Nazareth gehörte damals zum Gebiet Sebulon. Das heißt, das Galiläa, das gehörte damals gar nicht mehr richtig zum Volk Israel dazu. Das heißt, das ist schon der Blick darauf, Jesus kommt nicht nur für das Volk Israel, für das Volk, wo er der König ist. Jesus ist der König der Juden. Ja, steht ja auch sogar am Kreuz, ganz prophetisch. Sondern er kommt auch für uns, die wir eingepfropft sind, die wir mit dazugehören durch ihn. Und das ist die Bedeutung von ein Volk, das im Finstern wandelt. Diese Rettung gilt noch für viel mehr. Er ist nicht nur der Retter seines Volkes, er ist nicht nur der Retter der Messias von Israel, sondern er ist der Messias der ganzen Welt. Und das steckt in diesen kleinen Zeilen. Ein Volk, das im Finstern wandelt. Also ich werde das jetzt immer anders sagen, wenn ich in die Klasse gehe. Liebe Leute, kommt zu Jesus, sage ich sozusagen. Ne? Genau. Und diese Dimension ist eben nicht nur, ja, darüber hinaus, habe ich schon gesagt. Und jetzt wäre der letzte Punkt, und das fand ich auch super spannend, wo wird denn vielleicht diese Bibelstelle noch im Neuen Testament zitiert? Weil, wenn Jesaja im Neuen Testament zitiert wird, kann es uns ja erklären, wie Jesaja dann damals gemeint war. Und wenn das Jesus machen würde, wäre das besonders gut, oder? Weil was in Rot steht, ne? Also die Amis, die sagen immer, was in Rot steht, was Jesus direkt gesagt hat, das gilt aber wirklich. Und es ist super cool, denn in Matthäus 4 wird genau diese Stelle zitiert. Da nun Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er sich nach Galiläa zurück und er verließ Nazareth, das Gebiet von Sebulon, ne? Ja, ist schon wieder, da ist es schon, klingelt schon, kam und wohnte in dem Gebiet von Kapernaum, das am Galiläischen Meer liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Hier steht sogar, Sebulon und Naphtali. Ja, denkt mal an Johannes sozusagen. Und auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, das Land am Meer, das Land jenseits des Nordjordans, das Galiläa der Heiden, steht sogar da, Galiläa der Heiden. Also das Land, was irgendwie so drüber weg ist, wo die sind, die eigentlich nicht dazugehören. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die saßen im Land und Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Krass, oder? Hier steht es direkt drin. Ja, Jesus, hier wird es schon zitiert. Und jetzt wäre die Frage, was sagt denn Jesus darauf? Was ist denn Jesu Wunsch? Wozu ist er gekommen? Und was sagt er? Seit dieser Zeit fängt Jesus an zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Auf Deutsch, bekehrt euch, ändert euren Sinn, erkennt, dass ich der Retter bin. Denn mit mir, mit meiner Regentschaft, mit der Regentschaft Jesu, kommt eine völlig neue Lebensdimension. Da kommt das Reich Gottes und es ist angebrochen. Das ist doch sowas von krass. Also mich hat es total beeindruckt, dass das Jesus hier sagt. Und er sagt das auch, denn er ist der Einzige, vor dem sich alle Knie beugen. Er fordert uns heraus, ihn als rechtmäßigen Regenten anzuerkennen. Warum? Er ist der starke Gott. Er ist nicht ein Wunschautomat, nicht wie ich will, sondern wie du willst, weil er ist souverän. Die Frage ist, regiert er in deinem Leben? Hast du schon die Herrschaft auf seine Schulter gelegt? Übrigens auch sehr interessant, weil dann die Herrschaft gar nicht mehr bei dir auf den Schulter liegt. Könnte damit zusammenhängen, dass das Joch dann leichter wird. Ja? Also in Abhängigkeit von Gott zu leben, ist manchmal vielleicht anstrengend, ja? Wir merken es, weil ich muss ja tun, was Gott will, aber es entlastet absolut, weil du musst nicht alle Weisheit haben. Du musst nicht alles wissen. Du kannst einfach sagen, Gott, du weißt alles. Du leitest mich. Und dann sehen wir diese Beispiele wie Iris oder Julius, oder wo einfach Gott einfach anfängt zu zeichnen in Lebenslinien und Sachen in Veränderung bringt und sein Reich zum Vorschein bringt. Das ist doch richtig stark. Ich denke, wir können auch miteinander beten. Genau, und ihr könnt kommen, genau. Jesus, danke, Herr, dass du der starke und mächtige Gott bist. Dass du der Gott der Mächtige bist. Danke, dass mit deiner Regentschaft sich alles ultimativ ändern kann. Danke, dass die Kraft auch dieser Veränderung, der Wiederherstellung bei dir liegt. Danke, dass du uns heute Morgen auch siehst und dass du uns dieses Angebot machst, ja, uns geradezu herausforderst, anzuerkennen, dass du der wahre König bist, dass du der König bist, dem alle Macht, alle Ehre gebührt, aber der auch der König ist, der, ja, wo unser Joch bei ihm ist. Herr, ich danke dir, dass du uns auch siehst heute Morgen, wo wir Lasten haben, wo wir merken, wir stehen irgendwie unter Druck, und danke, dass wir das dir geben können. Danke, dass du unser Leben ordnest, Herr. Danke, dass wenn du regierst, alle Dinge in Ordnung kommen. Dass wenn du die erste Priorität bist, alles andere sich sortiert, Herr. Jesus, danke dafür, dass dein Wort die Wahrheit ist. Danke, dass du die Veränderung bringst. Wir lieben dich. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.